Oh Gott, wie sahen sie aus? Wie sahen diese Männer aus? Was war das, was da heranmarschierte? Diese ausgemergelten, unbewegten Gesichter unter dem Stahlhelm, diese knochigen Glieder, diese zerfetzten, staubigen Uniformen. Schritt um Schritt marschierten sie. Und um sie herum war gleichsam unendliche Leere. Ja, es war, als zögen sie einen Bannkreis um sich, einen magischen Zirkel, in dem gefährliche Gewalten dem Auge der Ausgeschlossenen unsichtbar geheimes Wesen trieben. Trugen sie noch zu einem Knäuel quirlender Visionen geballt die wirre Tosen der Schlachten im Hirn, wie sie den Dreck, den Staub der zerschluchteten Felder noch in den Uniformen trugen? Dies war kaum zu ertragen. Sie marschierten ja, als seien sie Abgesandte des Todes, des Grauens, der tödlichsten, einsamsten, eisigsten Kälte. Hier war doch die Heimat. Hier wartete die Wärme auf sie, das Glück. Warum schwiegen sie? Warum schrien sie nicht? Warum jubelten sie nicht? Warum lachten sie nicht? Die nächste Kompanie rückte ein. Die Menge, zurückgeprallt vor der wütenden, überraschenden, quälenden Wucht der ersten Gruppen, drängte wieder vor. Aber die Soldaten stießen wie blind in die Straßen hinein, in trappendem Gleichschritt, schnell, geschlossen, unberührt von den tausend Wünschen, Ahnungen, Grüßen, die sich um sie wogen. Und die Menge war still. Keine Fahne. Kein Zeichen des Sieges. Nun kamen schon die Bagagewagen. Das war ein ganzes Regiment. Und wie ich diese tödlich entschlossenen Gesichter sah, diese harten, wie aus Holz zurechtgehackten Gesichter, diese Augen, die fremd an der Menge vorbeisahen, fremd, unverbunden, feindlich, ja, feindlich. Da wusste ich, da überfiel es mich, da erstarrte ich, das war ja alles ganz anders. Das war ja alles ganz, ganz anders. Das war ja alles gar nicht so, wie wir es dachten. Wir alle, die wir standen. Wie ich es dachte, jetzt und die ganzen Jahre hindurch. Das musste ja alles ganz anders gewesen sein. Was wussten wir denn von diesen da? Von der Front? Von unseren Soldaten? Nichts. Nichts wussten wir. Gott, dies war entsetzlich. Das war ja alles gar nicht wahr. Was hatte man uns erzählt? Man hatte uns ja belogen. Das waren nicht unsere Feldgrauen, unsere Helden, unsere Beschützer der Heimat. Das waren Männer, die nicht gehörten zu dem, was ich hier in den Straßen gesammelt hatte, die nicht dazugehören wollten, die aus anderen Bereichen kamen, die andere Gesetze kannten, andere Freundschaften spürten. Und auf einmal verdünkte mich alles schal und leer. Das, worauf ich gehofft hatte, das, was ich gewünscht hatte, das, wofür ich mich begeistert hatte. Dass diese da, die Männer, die da marschierten, das Gewehr geschultert und Stränge abgeschlossen von allem, was nicht ihresgleichen war, dass diese da nicht zu uns gehören wollten, das war es, das Entscheidende. Sie gehörten nicht zu uns. Sie gehörten nicht zu den Roten. Vor ihnen glitt unsere ganze schaumige, verkrampfte, lächerliche Wichtigkeit auseinander wie das Wasser vor dem Bug eines Schiffes. Alles, was wir gedacht hatten, was wir gehofft hatten, was wir ausgesprochen hatten, war ungültig geworden. Welch ein ungeheuerlicher Irrtum war es, der es vermochte, uns 4 Jahre lang glauben zu machen, wir gehörten zueinander. Welch ein Irrtum, der jetzt zerbrach. Nein, sie wollten nichts wissen von uns. Oder stak ihnen noch das Grauen in den Augen? In den Kehlen? Waren sie noch nicht Entlassene des Krieges? Diese Bataillone kamen direkt von der Front. Sie kamen aus einer Landschaft, die wir nicht kannten, von der wir nichts wussten. Sie kamen aus Bereichen, die glühend waren wie Schmelztiegel, in denen sie umgegossen wurden, ausgebrannt, ausgeschlackt. Sie kamen aus einer einmaligen Welt. Was diese Augen gesehen hatten, die da unter dem Helm nach vorn stierten, davon haben wir nichts gewusst, davon haben wir nur vage gehört, nur verzerrte Berichte gelesen, nur schlechte Bilder gesehen. Da marschierten sie, stumm, einsam und immer noch wie unter der steten Androhung des Todes. Volk, Vaterland, Heimat, Pflicht, ja, das haben wir gesagt. Diese Worte standen Kurs. Und glaubten wir nicht an sie? Wir glaubten an sie. Aber diese, die Front, die da vorüberzog? Kompanie auf Kompanie zog vorüber. Erbarmungswürdig, kleine Grüppchen, einen gefährlichen Hauch mit sich führend, eine Witterung von Blut, Stahl, Sprengstoff und jähem Zugriff. Ob sie die Revolution hassten? Ob sie gegen die Revolution marschieren werden? Ob sie Arbeiter, Bauern, Studenten nun einrücken in unsere Welt? Werden wie wir mit unseren Sorgen, unserem Wollen, unseren Kämpfen, unseren Zielen? Plötzlich begriff ich. Dies waren ja gar keine Arbeiter, Bauern, Studenten. Nein, dies waren nicht Handwerker, Angestellte, Kaufleute, Beamte. Dies waren Soldaten. Nicht Verkleidete, nicht Befohlende, nicht Entsandte. Dies waren Männer, die dem Anruf gehorchten, dem geheimen Anruf des Blutes, des Geistes. Freiwillige, so oder so. Männer, die eine harte Gemeinsamkeit erfuhren. Die Dinge hinter den Dingen, die im Kriege eine Heimat fanden. Heimat, Vaterland, Volk, Nation. Da die großen Worte, wenn wir sie aussprachen, war es nicht echt. Darum wollen sie nicht zu uns gehören. Darum dieser stumme, gewaltige, gespenstische Einmarsch. Denn die Heimat war bei ihnen. Bei ihnen war die Nation. Das, was wir marktschreierisch in die Welt hinausprahlten, das hatte bei ihnen seinen geheimen Sinn erfahren. Dem hatten sie gelebt. Das ließ sie das zu tun, was wir wohlgefällig Pflicht nannten. Die Heimat war plötzlich bei ihnen. Sie hatte sich verlagert. Sie wurde von ungeheuerlichem Strudel gepackt, hinausgewirbelt, emporgeschleudert. Sie kam zur Front. Die Front war deren Heimat, war das Vaterland, die Nation. Niemals sprachen sie davon. Niemals glaubten sie an das Wort. Sie glaubten an sich. Der Krieg zwang sie. Der Krieg beherrschte sie. Der Krieg wird sie niemals entlassen. Niemals werden sie heimkehren können, niemals werden sie ganz zu uns gehören. Sie werden immer die Front im Blute tragen. Nahen Tod, Bereitschaft, das Grauen, Rauch, das Eisen. Was nun geschah, dieser Einmarsch, dies Hineinfügen in die friedliche, in die gefügte, in die bürgerliche Welt, das war eine Verpflanzung, eine Verfälschung, das konnte niemals gelingen. Krieg ist zu Ende. Die Krieger marschieren immer noch. Da hier die Masse steht, hier in Neuordnung begriffene deutsche Welt, gärend, unbeholfen, aus tausend kleinen Süchten und Strömen, wirkend durch ihr Gewicht, enthaltend alle Elemente, darum werden sie, die Soldaten, marschieren für die Revolution, für eine andere Revolution. Ob sie wollen oder nicht, peitscht von Gewalten, die wir nicht ahnen können. Unzufriedene, wenn sie auseinandergehen, Sprengstoff, wenn sie beisammen bleiben. Der Krieg hat keine Antwort gegeben. Keine Entscheidung fiel durch ihn. Die Krieger marschieren immer noch. marschiert das letzte Regiment der Division. Ich stehe bedrängt, peinigt, zitterndem Aufruhr. Die letzten Gruppen schwenken ein, noch stöhnt der Boden von ihren Schritten, noch löst sich die Menge auf. Ich sehe die Menge nicht, ich höre die nachhallenden Schritte der Soldaten. Was kümmert mich nun die Revolution? Aufrufe hingen an den Straßenecken. Freiwillige wurden gesucht. Formationen sollten zusammengestellt werden für den Grenzschutz im Osten. Am Tage nach dem Einmarsch der Truppen in die Stadt ließ ich mich werben. Ich wurde angenommen, ich wurde eingekleidet. Ich war Soldat. Langsam fanden sich einige 20 Mann. Die erkannten sich an einem Blick, an einem Wort, an einem Lächeln. Die wussten voneinander, dass sie zusammengehörten. Aber sie waren nicht regierungstreu. Sie waren beileibe nicht regierungstreu. Nichts weniger als das. Sie konnten keineswegs den Mann und den Befehl achten, dem sie bislang gehorchten. Und die Ordnung, die sie schaffen helfen sollten, erschien ihnen ohne Sinn. Sie waren Herde der Unruhe in ihren Kompanien. Der Krieg hatte sie noch nicht entlassen. Der Krieg hatte sie geformt. Er ließ ihre geheimsten Süchte wie Funken durch die Kruste schlagen. Er hatte ihrem Leben einen Sinn gegeben und ihren Einsatz geheiligt. Ungebändigte waren sie, Ausgestoßene aus der Welt der bürgerlichen Normen, Versprengte, die sich in kleinen Gruppen sammelten, ihre Front suchend. Da waren viele Fahnen, um die sie sich sammeln konnten. Welche flatterte am stolzesten im Wind? Da waren noch viele Burgen zu stürmen, noch viele feindliche Haufen lagerten im Feld. Landsknechte waren sie. Wo war das Land, dem sie Knechte waren? Den großen Betrug dieses Friedens hatten sie erkannt. Sie wollten nicht tappern ihm. Sie wollten nicht teilhaben an der bekömmlichen Ordnung, die man ihnen schleimig pries. Sie waren unter den Waffen geblieben, nach einem unbeirrbaren Instinkt. Sie knallten allerorts herum, weil ihnen das Knallen Spaß macht. Sie zogen durch das Land, hierhin, dorthin, weil ihnen die fernen Felder immer neue gefährliche Dünste atmeten, weil ihnen überall der Ruch herber Abenteuer winkte. Dennoch suchte jeder etwas anderes und gab andere Gründe für sein Suchen an. Das Wort war ihnen noch nicht geboten. Sie ahnten das Wort. Ja, sie sprachen es aus und schämten sich vor dessen verwaschenem Klang und drehten es, prüften es in geheimer Furcht und ließen es aus dem Spiel mannigfaltiger Gespräche. Und es stand doch über ihnen. In tiefer Dumpfe eingehüllt stand das Wort, verwittert, lockend, geheimnisreich, magische Kräfte strahlend, spürt, doch nicht erkannt, geliebt, doch nicht geboten. Das Wort aber hieß Deutschland. Wo war Deutschland? In Weimar, in Berlin? Einmal war es an der Front, aber die Front zerfiel. Dann sollte es in der Heimat sein, aber die Heimat trug. Es tönte in Lied und Rede, aber der Ton war falsch. Man sprach von Vater und Mutterland, aber das hatte der Neger auch. Wo war Deutschland? War es beim Volk? Aber das schrie nach Brot und wählte seine dicken Bäuche. War es der Staat? Doch der Staat suchte geschwätzig seine Form und fand sie im Verzicht. Deutschland brannte dunkel in verwegenen Hirnen. Deutschland war da, worum es gerungen wurde. Es zeigte sich, wo bewährte Hände nach seinem Bestand griffen. Es strahlte grell, wo die Besessenen seines Geistes um Deutschlands Willen den letzten Einsatz wagten. Deutschland war an der Grenze. Die Artikel des Versailler Vertrages sagten uns, wo Deutschland war. Wir waren für die Grenze geworden. In Weimar hielt uns der Befehl. Wir schützten raschelndes Paragraphenwerk. Die Grenze brannte. Wir lagen in madigen Quartieren, aber im Rheinland marschierten französische Kolonnen. Wir schossen uns mit verwegenen Matrosen herum, aber im Osten brandschatzten die Polen. Wir exerzierten, stellten Ehrenkompanien für Regenschirme und weiche Filzhüte. Aber im Baltikum traten zum ersten Mal wieder deutsche Bataillone zum Vormarsch ein. Am 1. April 1919, Geburtstage Bismarcks, die Rechtsparteien hielten patriotische Feiern ab, verließen wir, 28 Mann, Leutnant Kai an der Spitze, Weimar und die Truppe, ohne Kündigung und Befehl, und fuhren nach dem Baltikum. Und auf einmal war dies alles nicht mehr wahr. Auf einmal pochten dunkle, geheime Geister an den Mauern des glänzenden Reiches. Und da klang es an manchen Stellen hohl. Und da waren manche Stellen, da fiel die täuschende Tünche ab. Und an manchen Stellen brach der mürbe Stein. Die Fronten erstarrten. Sie versanken in Dreck, Schlamm und Feuer. Ein gespenstischer Finger zog blutige Linien rund um das Reich. Der Krieg, den wir zu führen gedachten, führte uns. Er wuchs vor uns auf, aus den tiefsten Spalten der Erde kommend, wie ein Nebel, wie ein graues Gespenst, und rüttelte an den waffenstarrenden Bastionen. Er packte uns plötzlich mit glühender Faust und würfelte die Regimenter zusammen und schmiss sie wieder auseinander und hetzte sie durch die donnernden Felder. Er kam durch die klirrenden Drähte und nahm über Nacht den Feldherrn die Zügel aus den erschrockenen Händen, wirrte sie durcheinander, zerrte hier und dort, bis die Front brüchig wurde. Er zog dann weiter und strich in das Land, riss die Fahnen von den Fenstern und spie dreimal aus. Der Speichel war Gift. Wo er fiel, da wuchs Hunger und Not und Verzicht. Und der Krieg zog weiter. Er war überall. Er warf seine Fackel in alle Teile der Welt. Er stöberte die geheimsten Wünsche auf und warf ihnen prangende Mäntel um und färbte die Mäntel rot. Er grub das Eisen aus zerschluchteter Erde und schleuderte es in den Raum und ließ es zerspellend zu Boden fallen. Der Krieg kam wie ein Riese über das Land. Da war nichts, was ihm sich verbergen konnte. Er kam wie ein Wolf und hetzte uns mit reißenden Zähnen bis zu den höchsten Hängen und durch die tiefsten Schluchten. Er rammte mit einem wahnwitzigen Schlage die Jugend in den Schlamm und schleuderte das Leben in das Feuer und setzte den Stoff gegen den Geist. Da krochen die Kämpfer vor ihm in die dunkle Erde. Er aber zerstampfte die Landschaft mit höhnischem Schrei und schuf eine Brache, schuf eine einmalige Welt mit einmaligen Gesetzen, ein Reich, in dem alle Leidenschaften der Steinzeitmenschen von brüllenden Ängsten bis zu den gellenden Triumphen ihren Rang erfuhren. Ein Reich, in dem das brausende Hurra zum roten Urschrei wurde, geröchelt aus zerlauten, besessenen Leibern, ein schreckliches Geheul beseelter Elemente. Wie der Krieg sich seine Landschaft schuf, so schuf er sich sein Heer. Da warf er hin, was nicht bestand. Er sonderte mit hartem Schlag zog die Lieblinge sich an die Brust, die Ekstatiker des Krieges, die Einzelnen, die aus den Gräben sprangen und ihr Ja jauchzten zur Umkrempelung der Welt. Und er drängte die Pflichtgetreuen zu dichten Haufen, in die er immer wieder zerschmetternd fuhr und malte ihnen das große Warum an den glutbehauchten Himmel, dörrte ihnen die Adern und brannte ihnen sein Mal in das entsetzte Hirn, wissend, sie werden ihm nie entrinnen. Mit roten Narben schmückte er die mageren Verwegenen seines Reiches. Er meißelte die kantigen Gesichter unter düsterem Helm, die scharfen, schmalen Linien in den Mund, um schroffes Kinn und starres, spähend zupackendes Auge. Er schied die Heimat von der Front und die Nation vom Vaterland. Sein heißer Atem aber fuhr in alle Winkel. Da blätterte der angeklatschte Schmuck. Es schmolz das unechte Metall. Die Kruste wurde mürbe. Der Gasdunst der Verwesung strich durch das Reich. Und alle stolze Bindung faserte und brach. Er riss die Masken vom Gesicht. Und wessen die Lüge war, der stand in Lügen nackt und bloß. Und wessen das Suchen war, der tastete im leeren Raum. So wütete der Krieg. Die Stunden klatschten sengend in die Herzen. Und die Tage wurden rauchend rot vom Blut. Die Jahre rannen unerbittlich, saugend, letztes Mark aus morschen Knochen ziehend, Opfer heischend völliger Erschöpfung zu. Da schwelte es im Haus. Da wurden alle Pfeiler brüchig. Es knackte das Gebälk. Waffen sprangen aus gekrampften Händen, was noch der Krieg in wachem Bann gehalten, sank. Das Reich fiel auseinander. Den letzten war's, als riefe eine Stimme ihnen zu: Ihr scheutet keine Probe? Hier, ersteht sie. Da kam Rosbach. An der Weichsel beim Grenzschutz erreichte ihn unser Ruf. Er kündigte der Regierung den Gehorsam und brach mit seinem Freikorps nach dem Baltikum auf. Eine Abteilung Reichswehrjäger stellte sich ihm entgegen, auf Befehl Noskes. Doch die Jäger schlossen sich Rosbach an. Die Rosbacher marschierten durch Ostpreußen, sie kamen zur Grenze. Sie überrumpelten die Grenzbesatzung und marschierten nach Litauen hinein. Litauische Abteilungen sperrten ihnen den Weg. Sie räumten sie in hurtigen Gefechten weg. Sie erreichten die Bahn und setzten sie in Stand. Sie fuhren bis Mitau und hörten von der Schlappe in Torensberg. Sie traten vom Zug aus an und stürmten im Eilmarsch vor. Sie nahmen die zurückflutenden Abteilungen auf und stießen dicht vor der Stadt nach wahnsinnigem Marsch auf die Leppen. Und sie entwickelten sich aus der Marschkolonne heraus zum Sturm. Und zum ersten Male im Baltikum erklangen die Hörner und jubelten das Infanteriesignal zum Avancieren. Rosbach stürmte. Rosbach fuhr in die siegstrunkenen Letten und raste in die Stadt hinein und warf Feuer in die Häuser und prallte gegen die geballten Kolonnen und zersprengte und zerhieb sie, diese verzweifelt Fechtenden umzingelten heraus und führte sie zurück. Aber Torensberg war und blieb verloren. Die deutsche Regierung sandte fürsorglich einen General, der die Baltikumer nunmehr an den mütterlichen Busen der Heimat zurückbringen sollte. Unter seinen Salonwagen flogen Handgranaten. Wir machten den letzten Stoß. Ja, wir erhoben uns noch einmal und stürmten in ganzer Breite vor. Noch einmal rissen wir den letzten Mann aus der Deckung und stießen in den Wald hinein. Wir rannten über die Schneefelder und brachen in den Wald. Wir knallten in überraschte Haufen und tobten und schossen und schlugen und jagten. Wir trieben die Letten wie Hasen übers Feld und warfen Feuer in jedes Haus. Wir verbrannten, was brennbar war. Wir sahen rot. Wir hatten nichts mehr von menschlichen Gefühlen im Herzen. Eine riesige Rauchfahne zeichnete unseren Weg. Wir hatten einen Scheiterhaufen angezündet. Da brannte mehr als totes Material. Da brannten unsere Hoffnungen, unsere Sehnsüchte, da brannten die bürgerlichen Tafeln, die Gesetze und Werte der zivilisierten Welt. Da brannte alles, was wir noch vom Wortschatz und vom Glauben an die Dinge und Ideen der Zeit, die uns entließ, wie verstaubtes Gerümpel mit uns geschleppt. Wir zogen zurück, prahlend, berauscht, mit Beute beladen. Der Letter hatte nirgends standgehalten. Aber am nächsten Morgen war er wieder da. Die Russen im Norden waren weich und gaben nach. Im Süden die deutsche Legion, die ein riesiges Gebiet zu decken hatte, ließ Lücken, in die sich der Lette hineintastete. Eine ungeheure Zange bedrohte Mitau. Es kam der Befehl. Wir mussten zurück. Im Reiche braute sich etwas zusammen. Da war ein Heer, das entlassen werden musste. Den Artikeln des Friedensvertrages gemäß. Da war ein anderes, heimliches Heer, das sich zu bilden begann. Kommissionen waren im Land, die herumschnüffelten, von dienenden Herren im Gehrock umgeben. Da war Hunger und Streik und ein Grollen in den Straßen. Da fuhren in lackierten Autos Schieber mit dicken Aktentaschen und quellendem Kinn. Da suchten Flüchtlinge aus allen geraubten Gebieten klägliche Unterkunft. Und Ausländer kauften ganze Stadtviertel auf. Unter der hauchdünnen Oberfläche vom arbeitsamen Bürgertum jeglichen Formates emsig und ängstlich in mühevoller und geschäftiger Betriebsamkeit gebildet, wirbelte ein Hexentanz von Arbeitslosigkeit und Börsengeschäften, von Hungerkrawallen und Festbällen, von Massendemonstrationen und Regierungskonferenzen. Und da war nichts, was ich dem Taumel entziehen konnte, und viel, was in ihm unterging. Über dem Lande raschelte Papier, Aufrufe und Ultimaten, Verordnungen, Verbote, Proklamationen, Proteste fielen wie Schneeflocken über das Land, Energien vortäuschend, wo keine Energien mehr waren, Hoffnungen weckend, auf die Verzweiflung folgte. Über die abzuliefernden Kohlenzüge tröstete amerikanischer Speck, über die Brotkarten Aktfotografien. Es redeten viele vom Wiederaufbau, aber das Material war schundig und der Boden schwankte. Und es redeten viele von Zusammenreißen, aber das Gerüst hielt bröckelnd stand. Die Grenzen waren flüssig. Heere bildeten die Grenzen, Gewehre und Geschütze. Doch wichen sie hier und stießen dort vor. Die Landstriche flimmerten in Unruhe, gefährliche Gebiete, in denen jeder fallende Stein Katastrophen auslösen konnte. Und es kam darauf an, wer den Stein fallen ließ. Noch waren die Grenzen flüssig, doch wo begonnen wurde, sie sicher zu ziehen, da schrie das Land und die neuen Linien waren wie Messerschnitte, die ihre blutigen Furchen zogen und ganze Provinzen fielen wie Glieder, die ein Betrunkener amputierte. Kleine versprengte Trupps fochten an den Grenzen, standen unter den Rauchfahnen des Kohlenreviers, verloren sich in den Sümpfen und Heiden und Wäldern fast vergessener Ebenen, würgten sich durch das Gewühl von Aufstand bedrohter Städte, hinter sich ein verzweifeltes, hilfloses Land, das bereit war, sich aufzugeben, vor sich die gierige Übermacht und in sich nur den wahnwitzigen Willen zum Widerstand. Als aber diese Truppen merkten, dass sie kein Hinterland hatten, keinen zentralen Kraftkern, da wandten sie sich gegen Berlin. Es kam die Brigade Erhard aus Oberschlesien, es lauerten die Freikorps Aulok und Schmidt, es kamen die geächteten Baltikumer vom Osten und die Lützow und Pfeffer aus dem Rheinland und dem Ruhrgebiet und sie heischten Klarheit von Berlin. Berlin aber konnte keine Klarheit geben. Sie standen finster und entschlossen, das Gewehr in der Hand. Die Entente beharrte auf ihrem Schein. Die alliierten Kabinette sandten Ultimaten und drohten mit Einmarsch. Die Reste des deutschen Heeres sollten zerschlagen werden. Und die Reichsregierung gab nach. Doch die Männer, die da verzweifelten, waren gewohnt, jedwedes gefährliche Ding anzuspringen. Im Angriff die beste Verteidigung zu sehen. Und da ihnen die Macht sich weigerte, griffen sie zur Macht. Wir waren plötzlich durchströmt von einer federnden, fassenden, springenden Kraft, ganz leicht und heiter und süß in der Verantwortung, so dünkte uns das, Macht. Wir erfuhren an uns einen Grad der Entschlossenheit, der uns die Dinge einfach erscheinen ließ. Wir hatten es nicht gelernt, uns mit Problemen herumzuschlagen. So dachten wir, dass eben gehandelt werden müsse. Denn dann waren wir stärker als die Dinge und so waren die Dinge stärker als wir. Der Entschluss rang sich durch 8000 Mann. Mehr waren es nicht. Doch mochten die 8000 genügen. Denn sie waren die einzigen, die bereit waren, einen Entschluss bis zu den letzten Konsequenzen durchzufechten. Es käme nur darauf an, dass er durchgefochten wurde, dachten wir. Und es würde wohl einen bösen Kampf geben. Und weil wir wussten, dass es einen bösen Kampf geben würde, bereiteten wir alles auf den Kampf vor. Nicht auf das, was nach ihm kam, auf die Entscheidung. Nicht auf das, was diese Entscheidung erst wertvoll und gültig macht. Wir glaubten, dass wir die Macht haben müssten, kein anderer als wir, um Deutschland willen. Denn wir fühlten uns selber Deutschland. Wir fühlten uns so sehr Deutschland, dass wir, wenn wir Idee sagten, Deutschland meinten. Dass wir, wenn wir Kampf sagten, Einsatz, Leben, Opfer, Pflicht, dass wir dann immer Deutschland meinten. Wir glaubten, dass wir ein Anrecht hatten, dies zu tun. Die in Berlin, so dachten wir, hatten ein Anrecht nicht. Denn was die in Berlin taten, so dachten wir, das taten sie nicht unbedingt. Es war Deutschland ihnen nicht der zentrale Wert, wie uns. Da wir sagten, wir sind Deutschland. Es gab ja wohl eine Verfassung und einen Vertrag mit dem Westen. Eben das hatte die, gegen die wir auszuziehen entschlossen waren, den zentralen Wert entfernt. Wenn die Deutschland sagten, so dachten wir, dann meinten sie Verfassung. Und wenn sie Verfassung sagten, dann meinten sie Friedensvertrag. Das Unbedingte, das war's, was wir in Berlin vermissten. Und darum dünkte uns Macht so gnadenvoll und leicht. Hörten Sie unser drohendes Gemurr? Hörten Sie es über dem Lesen und Schreiben Ihrer schalen Programme und Proklamationen und Debatten und Noten und Zeitungsartikel? Nein, dachten wir, Sie hörten es nicht. Nun, so werden Sie es zu spüren bekommen. Der Hauptmann Berthold, Kommandeur des Bayern-Bataillons, Flieger mit 55 abgeschossenen Gegnern und dem Orden Pour le Mérite, ein Mann, der seinen zerschossenen Körper nur noch mit Scharnieren und Bandagen zusammenhielt, war der Motor, der uns in diesen Tagen in Bewegung hielt. Er freilich hatte seinen bayerischen Separathass auf Berlin. Doch war er sicherlich von allen Offizieren der Baltikumer in Kedingen am wenigsten reaktionär. Niemals werde ich vergessen, wie die Schatten dieses sinkenden Tages unserem Auszuge alle Schroffheit nahmen. Die ganze Süßigkeit der Welt kam aus dem runden und weichen Schimmer des Waldes, brach aus den sich erschließenden Knospen der Birken, die sich zitternd an den Bahndamm schmiegten. Der Boden hielt den Atem an. Die dunklen Lieder summten in ihn hinein und schwebten lange noch in den Gesträuchen, indes der Zug vorüberstampfte. Und alles in der Welt war Schein, ja selbst das Dunkel, das sich am Samten senkte, war ein trügerischer Schleier, der uns vom harten Tage schied, der die vielen unter uns zum letzten Male träumen ließ von den Versprechungen des Glücks. Das ließ uns schweigen, legte eine bange Würde über uns, die Ahnung von der zwingenden Gewalt, in deren offene Fänge wir hineinmarschierten. Der Zug hielt auf offener Strecke. Die schwarzen Wände hochgekanteter Häuser standen rechts und links des Bahndammes in drohender Steilheit. Leutnant Wuth kam hastig am Zug entlang geschritten und sagte uns, wir könnten nicht weiterfahren, denn am Bahnhof Harburg sei die Strecke gesperrt. Da schrillte auch schon der Befehl. Alles aussteigen! Wir sollten nur die Waffen mitnehmen, das Gepäck im Zuge lassen.
In Harburg sollte übernachtet werden. Für den nächsten Tag in der Frühe war die Weiterfahrt geplant. Oder, falls der Zug auch weiterhin nicht über Harburg rollen könnte, der Fußmarsch über die Elbbrücke nach Hamburg. Die dürftigen Laternen legten einen grünen, fahlen Schein über die dunkle Masse, über der die Gewehre ein wirres Verhau von Schatten bildeten. In den Lichtkegel der Laternen traten plötzlich gespenstisch einige Zivilisten, die erschreckt zusammenfuhren und wie schämend wieder im Dunkeln verschwanden. Die ganze finstere Häuserfront der Straße zeigte nur ein einziges viereckiges Licht. Es schwebte sehr hoch und ganz unwirklich, beinahe losgelöst von jeglicher Beziehung zur Erde über unseren Häuptern. Hauptmann Berthold kam säbelklirrend vorbei, ganz allein, und ließ sich von der Finsternis wieder verschlucken. Der Marsch begann. Diese Stadt war feindlich. Hier stieß ich in engen Raum, Ding an Ding, schwarze Steinmassen bauten sich aus dem Pflaster vor uns auf, Straßenschluchten schnitten gefährliche Löcher in die Starre. An jeder Ecke lauerte ein Geheimnis. Wir hatten nicht den Eindruck, an Wohnungen der Lebenden vorbeizumarschieren. Wir glaubten, Ruinen zu sehen, riesige Schutthaufen mit kahlen, rauchgeschwärzten, blicklosen Mauern, beengende Kälte von sich speiend, getürmte Steine hinter einer splitternden Fassade von Glas, Eisen und Verputz. Aus den Kellern schien es garstig zu riechen. Kein Stern dank durch den gespaltenen Himmel dieser Straßen. Wir klirrten durch einen Dunst von Rauch, Nebel und Gefahr. Unsere Schatten wuchsen im Bannkreis der spärlichen Lichter zu scheußlichen Dämonen und schrumpften schüchtern wieder zusammen. Unsere Schritte polterten hohl und es war unmöglich, Gleichschritt zu halten. Vorne bei den ersten Gruppen erhob sich ein dünner, heiserer Gesang. Doch gleich verstummte er wieder. Denn ein Fenster schepperte auf und dann hieb ein grelles, tödliches Lachen in unsere Kolonne. Ein Lachen wie ein höhnischer Schrei, wie ein spitzer, vergifteter Pfeil, der durch die gefolterte Luft schwirrte und unsichtbare Blechwände zerspellte. Das war eine Frau, die so lachte. Nein, das war die Stadt selbst oder die Dämonin dieser Stadt. Dies Lachen musste erschlagen werden. Es war unerträglich, es fernerhin zu hören. Brüllen mussten wir, singen, dass uns die Hälse schmerzen, und wir sangen alle durcheinander. Und ich hatte die Hand am Koppel, die Faust umschloss eine Handgranate, und ich ertappte mich bei dem fast unbezähmbaren Wunsche, die Ladung Sprengstoff wild in das offene Fenster zu schleudern. Doch nun sangen sie im Takt, und wir bogen um die Ecke. In eine Straße, in der Bäume standen, eine breitere Straße mit Vorgärten und niedrigen Häusern. Hier tauchten Menschen aus dem Dunkel. Ich ging neben Hoffmann und ein Herr trat plötzlich vor uns hin, dass wir fast erschraken, aber der Herr hob die Hände und fragte mit einer Stimme, in der das Alter, der Alkohol und die Freude bebten: Jungs, hol dir unseren Kaiser wieder! Nun erschrak Hoffmann wirklich und konnte erst antworten, als wir schon 10 Schritte weiter waren. Nein, das nicht, murmelte er und sah sich wie erwachend um. Ich lachte leise, zwischen zerdrückten Flüchen. Aber es tat mir beinahe leid, dass wir nicht sagen konnten, ja, wir holen den Kaiser wieder. Dann hätte unser Tun doch wenigstens einen Sinn gehabt. Hatte denn unser Marsch keinen Sinn? Auf welchen Gedanken ertappte ich mich da? Das war diese verfluchte Stadt, die dazu verführte, diese vermaledeite, spritzige Dunkelheit, die uns die Sicherheit raubte. Was gestern uns noch klar und zwingend schien, das schwand hier in der satanischen Luft dieser Stadt, in diesem vergiftenden Gemenge aus Furcht und Hass und schattennahender Gefahr. Den Kaiser wiederholen? Nein, hier ging es doch um mehr als um den stillen Mann in Dorn. Ich versuchte mir die Worte des Kapp-Programms zu verlebendigen. Doch hier, gerade hier, musste ich die Spanne klaffen spüren. Begann ich die Verkündigung mit einer Abwehr? Das zeugte doch wohl nicht von einem Glauben, der seiner Kraft gewiss. Das reichte nicht für diesen Kampf. Das verblasste bei der ersten Probe. Und sei sie nur ein hastiges Marschieren in den Rachen einer sprungbereiten Stadt. Das war es nicht, was uns den Weg diktierte, nicht die Werte des Programms. Der Sinn? Im Wagnis lag der Sinn. Der Marsch ins Ungewisse war uns Sinn genug, denn er entsprach den Forderungen unseres Blutes. Wir wissen nicht, doch wie werden anders wir denn jemals wissen? Dass wir nicht wussten, das bewies, es könne unser Tun vielleicht Verbrechen sein, doch niemals Reaktion. Gleich wie die Würfel fielen, dachte ich, sie sollen fallen. Und wir halten prüfend, schüttelnd sie noch in der Hand. Der Gesang war abgebrochen. Geflüster in den Reihen überall. Nicht mich allein traf der Zweifel. Packte aus den Sternen fallend das Warum.
Halt! Schreit eine grelle Stimme. Die vordersten Gruppen stoppen. Es läuft plötzlich wie ein elektrisches Beben durch die Reihen. Die Rotbinden wenden jäh uns die entsicherten Gewehre zu. Ich renne erschreckt auf meinen Vordermann auf. Was ist los? Da muss Entsetzliches geschehen sein. Da liegt euer Hauptmann. Seht ihn euch an. Was schreit er da, der versoffene Hund? Der Hauptmann! Der Hauptmann, schreien die Bayern. Das geht wie ein Ruck durch die aufgestürzte Kolonne. Die Bayern brüllen, drängen plötzlich vor. Da liegt der Hauptmann. Da liegt Berthold, im Grünstein in der Gosse. Was haben sie mit dem Hauptmann gemacht? Er ist ja nackt. Wo ist denn sein Kopf? Ein blutiger, zertretender, nackter Leib, Kehle durchgeschnitten, Arm vom Rumpf gerissen, Körper voller roter Striemen und Narbe an Narbe an diesem Körper. Ist das wirklich Berthold? Da liegt sein Kopf. Der Hauptmann. Wir nehmen ihn mit. Wir nehmen den Hauptmann mit. Die Bayern stöhnen auf. Wir nehmen ihn mit und stoßen vor. Kolben fahren dazwischen. Doch schon sind die ersten Gruppen heran. Einzelne Schüsse krachen los. Wir nehmen ihn mit. Die Rotbinden jagen vor. Die Bayern hinten drängen ruckartig nach. Die ersten Gruppen werden von den folgenden Kameraden fortgerissen. Die Masse der Gefangenen wälzt sich weiter, um den Hauptmann zu sehen. Doch in diesen flirrenden Sekunden der Verwirrung sind die Rotbinden schon verstärkt und schieben sich dazwischen. Kolbenhiebe prasseln. Wir sind vorbei.
Der Zug brauste in die Nacht. Ich stand auf dem Gang und schmeckte mit dem Kohlenrauch, der durch alle Ritzen drang, die Ahnung kommender Ereignisse. Überall, in allen Abteilen, saßen oder standen junge Leute. Sie hockten neben schnarchenden Handlungsreisenden und stullenverzehrenden Geschäftsleuten. Sie wurden misstrauisch beobachtet von den Bahnbeamten. Sie trugen verschossenes Feldgrau und geflickte Breeches gleich mir. Sie sahen mit ihren blonden Schöpfen und hochmütigen Gesichtern einer dem anderen außerordentlich ähnlich, ohne dass der Grund dieser Ähnlichkeit für den, der nicht um die Gleichartigkeit ihres Schicksals wusste, erkennbar war. Wir erkannten uns sofort, begrüßten uns, wir kamen aus allen Teilen des Reiches, Kämpfe witternd und Gefahr, ohne voneinander zu wissen, ohne Marschbefehl und ohne bestimmteres Reiseziel, als einfach dies, Oberschlesien. Noch im Zuge bildeten wir schon den Stamm einer Kompanie. Ein Führer war nach wenigen Minuten des Gesprächs bald erkannt, sofort und selbstverständlich in seiner Autorität geachtet. Einer machte, zukünftiger Kompaniefeldwebel, schon eine Liste fertig. In Leipzig stiegen junge Leute ein, die an ihren Mützen eine Feder trugen, bayerische Sprachen und seltsames Gepäck mit sich führten. Wagenräder und in Leinwand verschnürte schwere Walzen und sonderbare, in Kartons verpackte Eisenteile. Ich strich an ihnen vorbei, klopfte an eine solche Walze und flüsterte, Geschützen. Und der zunächst stand, grinste, Oberland. In Dresden kam ein Trupp Forstschüler, grüne Uniform, Hirschfänger, aufgeschlagener Jägerhut, Studenten einer Forstakademie. Die ganze Akademie, die Lehrer als Offiziere waren aufgebrochen nach Oberschlesien. Sie verstauten sorglich schwere Waschkörbe in die Gepäcknetze und versicherten dem Schaffner, dies seien Vermessungsinstrumente für die oberschlesischen Wälder. In Breslau erklärte der Bahnhofsvorsteher, die Demarkationslinie sei gesperrt und Selbstschutzformationen seien illegal und würden nicht weiter befördert. Unbehaglich und scheu wichen die Reisenden, als wir einen Zug beschlagnahmten und bestiegen und erklärten, wir würden den Bahnhof zusammenhauen, wenn der Zug nicht sofort weiterführe. Der Zug fuhr weiter. In Namslau stiegen wir aus und hier formierte sich aus dem mit jedem Zug eintreffenden Freiwilligen das Selbstschutzbataillon. Aus allen Landschaften und allen Winden hatten sich die Kämpfer, die Suchenden, ausgesondert. Vielerlei Dialekte waren zu hören und viele Abzeichen zu sehen. Jungdeutsche waren da, Stahlhelmer, Rossbacher, Baltikumer, Landesjäger, Kapp-Putschisten, Leute von Rhein und Ruhr, aus Bayern, welche und welche aus Dithmarsch. Ganze Studentenverbindungen waren geschlossen erschienen. Arbeitskommandos, Siedler und Soldatentaten, Arbeiter und junge Kaufleute, Balten und Schweden und Finnen, Siebenbürger und Tiroler, Ostpreußen und Saarländer kamen, alle jung, alle bereit. Und jedem dritten Manne war ich irgendwann schon einmal begegnet in einem der Gefechte des deutschen Nachkriegs. Und wem ich nicht schon begegnet war, der hatte einen Freund, den ich kannte, den ich kannte. Oder der hatte einmal auf demselben Felde gefochten wie ich. Nach dreiminütigem Gespräch wussten wir voneinander Bescheid. In wenigen Tagen stand eine Kompanie abmarschbereit. Unter denen, die todesbereit und kampfbegierig nach Oberschlesien gezogen, war nicht einer, der es um der Heiligkeit der Verträge willen tat. Nicht einer marschierte in den Rhein, um die Mächte der Sitte, der Vernunft und des Gewissens zu appellieren. Und wenn unter ihnen einer je am Himmel droben ein ewiges Recht unveräußerlich hangen sah, dann war es das Recht der Jugend, in der Rache die Gerechtigkeit zu suchen. Denn zum ersten Mal im deutschen Nachkrieg war hier ein Kampf von aller Problematik frei. Es traf der Ruf in uns das Herz. Er tötete im Augenblick alle Zweifel der Erwägung. Dies Land war deutsch, es war bedroht und wir marschierten es aufs Neue zu erstreiten. Nichts schmälerte die Wucht der Forderung, die uns auf einmal zwingend überfiel. Nichts konnte sie verstärken. Was sollte uns der Angstruf der Regierung, der sich nicht an uns, nicht an die wache Kraft der Jugend wandte, sondern an das Weltgewissen? Was mochten uns die Argumente kümmern, tausendfältig von der Presse, von den Ämtern aus Laumunde ausgespielt? Nichts ging uns an, was mit Zahlen und Statistiken, mit Noten, Ultimaten, mit Erbanspruch und Wahlergebnis zu begründen war. Doch dass die Polen nun im Lande standen und uns Hohn zu bieten wagten, das ging uns an. Die Provinz, fern, kaum bekannt, ein Keil, der eingeschoben zwischen Polen und Tschechei, angreiferisch und drum von uns geliebt, in seiner Spitze alle Energien barg, stand, weil gefährdet, nun im Brennpunkt der Nation. Das war erkannt von allen, die das metaphysische Gesetz beherrschte, durch welches die Nation allein erfassbar wird. Dieses Gesetz verlangt den Einsatz. So wurde Oberschlesien uns zum Prüfstein, uns, dem Lande und dem Volk. Es handelte im Letzten sich nicht um Industrie und Kohlenproduktion, um Volkswirtschaft und Kartoffelbau, nicht um die Erhaltung der deutschen Kultur und nicht um das Wohlergehen der Bewohner der Provinz. Es handelte sich darum, das Gesetz der Nation zu erfüllen. Für die, die darum wussten, gab es kein Warum. Die patriotischen Verbände wuchsen wie Pilze aus der Erde. In ihnen sammelten sich die Gläubigen der aufgestörten Schichten. Es war dasselbe Gemisch der Meinungen und der Menschen überall. Was immer an Fetzen und Bruchstücken vergangener Werte und Ideologien, Bekenntnisse und Gefühle aus dem Schiffbruch gerettet wurde, mengte sich mit den zugkräftigen Parolen und Halbwahrheiten des Tages, mit verquollenen Einsichten und echter Witterung zu einem stetig kreisenden Knäuel, aus dem der Faden sich spann, von tausend geschäftigen Händen gezogen und gewoben zu einem Teppich von verwirrender Bunte. Aus dem grauen Grundton der Theorien wuchsen die Blümlein redseliger Rauschwerte, spritzten die Farbschreie betrogener und lichtdürstender Jugend, zog sich deutscher Frauentugend zierliches Geranke. Die Welt der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer steuerte ihr Schärflein sozialer Problematik bei. Es pflanzte seine Lichter der Wüstenruf glatzköpfiger Parteienvorstände nach der jungen Generation. Es schoben sich verschmitzt die Interessen mannigfaltigster Gewerbe in den Raum. Bismarck, umrahmt von dekorierten Generälen, drohte und begeisterte in Gips- und Lorbeerbäumen. Windjacken und Entbehrung, Fanfaren, Fahnen, Paraden und die Qual nach echtem Ausdruck, echter Kraft bestimmten das Gepränge und Gepräge. Ein wunderlich Gemisch aus Bierdunst, Sonnenmythos, Militärmusik erschlug die blasse Lebensangst. Der Grundakkord sehr lauten Mannestumes ward in Weihe übertönt von Schiller-Zitaten und Deutschlandlied. Dazwischen grollte Runengeraune und Rassegerasse. Rund um das gesprenkelte Gemälde wand sich der Narrensau mit seinen Fransen von Sekten und Gemeinden, Propheten und Aposteln. Die krauseste Romantik schloss Verträge mit den nackten Zivilisationen. Und Träume flirrten überall. Sie wirbelten durch alle Hirne, alle Herzen. Die Not, der Glaube und die brache Kraft erzeugten Pläne, die den Rhein mit U-Booten bevölkerten, die englische Flotte mit Todeswellen vernichten ließen und den polnischen Korridor mit Sensen bewaffneten Bauernhaufen aufrollten. Diese Bünde waren ein Symptom. Hier sammelten sich die Menschen, die sich von der Zeit verraten und betrogen fühlten. Nichts war mehr wirklich. Alle Pfeiler schwankten. Da drängten sich die Hoffenden und die Verzweifelnden, die Herzen waren aller Hoffnung, die Hände klammerten sich dem Gewohnten an. Ihre Sammlung förderte jenen geheimnisvollen Strudel, aus dem in Spiel und Widerspiel, in Glaube und Widerglaube das aufsteigen konnte, was wir das Neue nannten. Wenn irgendwo, dann blühte das Neue aus dem Chaos, dort, wo die Not das Leben tiefer macht, wo in erhöhter Temperatur verbrennt, was nicht bestehen kann, geläutert wird, was liegen soll. In diesen gärenden, brodelnden Brei konnten wir unsere Wünsche werfen, aus ihm konnten wir unsere Hoffnungen dampfen sehen. Kern hatte Heinz und mich aufgefordert, aus all den vaterländischen Bünden die besten und aktivsten Burschen herauszulesen, in jedem Verein eine Zelle zu unterhalten und somit eine kleine, aber gehärtete Schar zu sammeln, mit der man nicht nur deutsche Abende und fröhliche Kommerse, sondern auch gewisse Dinge unternehmen könne, die allerdings mit der bestgemeinten patriotischen Begeisterung allein nicht geschafft werden konnten. Die Stadt, so rechnete Kern, konnte unter Umständen das Zentrum einer groß angelegten Widerstandsverschwörung gegen die interalliierte Besatzung im Rheinland werden. Das Reichsregime stand dicht vor dem völligen Zerbröckeln. Es galt für den Augenblick des Zerfalls gerüstet zu sein. Jede Stadt, jedes Dorf, so meinte Kern, müssten dann gehalten werden. Verbindungen, so sagte er, nach Ungarn, nach der Türkei, nach den übrigen unterdrückten Völkern seien schon geschaffen. Und in der Tat, da kamen geheimnisvolle Unbekannte, genug von Kern gesandt, die kurze Nachricht brachten und dann weiterreisten, die von Stadt zu Stadt, von Bund zu Bund, von Land zu Land mannigfache Botschaft trugen und so an einem lebendigen Netze arbeiteten. Überall warteten kleine, zum letzten bereite Trupps der Jugend, die Patrouilleure der Erhebung. Sie galt es für uns auch hier zu sammeln. In Oberschlesien, dem Orte der Generalversammlung der Aktivisten Deutschlands, ergab es sich von selbst, dass die Männer, die in allen Landesteilen wie Sprengpulver wirkten, nunmehr voneinander erfuhren und so in der Lage waren, den einzelnen Aktionen durch Zusammenspielen stärkere Wucht und größere Bedeutung zu verleihen. In den folgenden Monaten entstand ein zähes, unsichtbares, federndes Netz, dessen einzelne Maschen sofort reagierten, wenn an irgendeiner Stelle das Signal gegeben wurde. Das geschah ohne jede nur denkbare Bindung durch eine Organisation, ohne Plan und Auftrag, einzig durch das Wirken einer spontanen und selbstverständlichen Solidarität. In allen Bünden hockten die Männer, in allen Lagern, allen Berufen. Sie warfen sich die Bälle zu, informierten sich, warten einander, gab brauchbare Tipps und handelten in der rauschhaften Erfahrung, dass bald an 100 verschiedenen Orten gleichzeitig und unabhängig voneinander dieselben Gedanken und Ideen aufsprangen, dieselben Berufungen, dieselben Zielsetzungen, dass dieselbe Situation überall gegeben war und dieselben Handlungen zeugte. So erwuchs für sie eine große und einheitliche Willensrichtung. Um sie schlang sich ein Band, das fester war, als es treue Schwüre und Organisationsstatuten sein könnten. Sie fesselte der gleiche Rhythmus, der in ihren Adern schlug. Es erwies sich, dass eine Reihe von neuen Geboten von ihnen allen mit der gleichen elementaren Sicherheit anerkannt, sie in die gleiche Linie zwang. Sie hielten sich wie Menschen von einer Rasse. Sie spürten die gleichen Wehen in sich und die gleichen Ströme. In ihnen sprangen die gleichen Zweifel auf. Sie waren Apodiktiker des Zweifels, bereit, jeden Ballast und ihren suchenden Wegen von sich zu werfen, beglückt, da sie erkannten, dass der gleiche Drang in allen ihrer Art sie in die gleichen Konflikte warf und ihre gleiche Lösung finden ließ. Die Männer, immer noch in ihren Bereichen Vereinzelte, tauchten unter in die Masse des Namenlosen und stießen wieder empor, getrieben von unfassbaren Kräften. Sie zogen einen bebenden Kreis der Unruhe um sich herum, immer bereit, zögernde Gewalten durch tollen Ansprung zum Ausbruch zu treiben, immer tätig, aufsteigende Forderungen zu überhitzen und zu durchglühen, immer gewillt, bis zur letzten Schärfe der Fragestellung vorzudringen. Es gab kein Feld, das sie nicht zu durchschreiten wagten, kein Bündnis, dem sie auswichen. Es erstarkte in ihnen die Gewissheit, dass die Gesetze eines Staates anerkennen, den Staat selber anerkennen hieß. Es blitzte ihnen die Erkenntnis auf, dass ein neues Wollen neue Gesetze verlangte. Gesetze, die sich in den rastlos arbeitenden Gehirnen der einsamen Kämpfer formulierten und ihnen eine ungeheuerliche Verantwortung aufbürdeten, die nur der zu tragen vermochte, der gerüstet war, sich ohne Vorbehalt hinzugeben. Sie zwangen sich zu der unerbitterlichen Folgerung, dass es nicht genügen konnte, wenn schon von Opfern die Rede sein sollte, das Leben zu opfern, sondern das, was ihnen höher stand als das Leben, Ehre und Gewissen. So entfremdeten sie sich der Welt, die sie als verrottet, als breich, verschwommen, als unsagbar unwahrscheinlich empfanden. Trotzdem diese Welt ihnen täglich von der zerrenden Gewalt ihres Daseins Beweis erbrachte. So handelten sie, dynamische Menschen in dynamischer Zeit, die nur mit dynamischen Maßen gemessen werden konnten, auf einer Ebene, die der Umwelt gespenstisch und bedrohlich erscheinen musste. So wurden sie aus Fremden Geächtete, aus Begehrten Gemietende und aus Handelnden Verbrecher. Und sie wussten das. Sie waren nicht geneigt, es zu bedauern. Eine Aktion zog die andere nach sich. Mit unheimlicher Folgerichtigkeit sprudelte der Strom den Fällen zu, uns mit sich reißend. Wir lebten doppelt. Was wir tagsüber in gehasster Fron an materiellen Ergebnissen erlangten, ermöglichte uns die Tätigkeit der Nächte und der freien Stunden. Wir schnellten in hitzigem Atem der Tat von einer Spannung zur anderen. Voneinander erfuhren wir in hastigen Begegnungen, die alle einem ständig wechselnden Zwecke dienen. Längst schon kümmerte uns nicht, was offiziell geschah, gingen uns nicht die Sorgen der Gewählten und der Wähler an, die Beratungen der Parlamente, die Verordnungen der Minister, Die Konferenzen der Mächte konnten trotz des lautesten Geplätschers ihrer Kreise nicht bis zu uns gelangen lassen. Denn wir standen unter der Oberfläche und nichts vermochte, was von oben kam, die Gewässer bis zum Grunde aufzuwühlen. Was wir als Politik erkannten, das war schicksalsmäßig bedingt. Jenseits unserer Welt aber war Politik interessenmäßig bedingt. Und wenn wir auch kühn in jene geheimnisvollen Bereiche griffen, in denen das Leben seinen Durchbruch am schärfsten akzentuiert, weil wir entschlossen waren, keiner Belastung auszuweichen, uns um keine Notwendigkeit herumzudrücken, weil wir die Erscheinungen angingen, wie sie sich uns boten auf dem Wege zu uns selbst, so erkannten wir doch, dass keinerlei Verständigung möglich war auf irgendeinem Gebiete zwischen jener Welt und unserer. Und wir suchten darum eine Verständigung nicht. So konnten wir auch nicht antworten auf die Frage, die so oft im jenseitigen Rande der Schlucht zu uns herüberschallte, auf die Frage, was wollt ihr eigentlich? Wir konnten nicht antworten. Und wir verstanden die Frage nicht. Und jene hätten die Antwort nicht verstanden. Die Kontrahenten rangen nicht um denselben Preis. Denn drüben ging es um Besitz und Bestand, uns aber ging es um Läuterung. Uns ging es nicht um System und Ordnungen, um Parolen und Programme. Wir wirkten ja auch nicht nach Plan und fest umrissenem Ziel. Wir wirkten nicht, es wirkte in uns. Und so schien uns die Frage dumm und platt. Die Frage schien uns nicht verritzend als gerade die Oberfläche unseres Seins. Unsere Verheißung sprach stumm zu uns. Fast fürchteten wir, sie könnte zu tönen beginnen, bevor unsere Sendung erfüllt war. Denn das Reich lag offen wie ein ungebrochener Acker. Jedwedem Samen aufzunehmen war es bereit. Der Samen aber, der allein aufgehen durfte, dies war unser fester Wille, durfte einzig die Frucht unserer Träume sein. Und wir blickten uns um, wer der Mann sein könnte, der vor uns das Wort zu sprechen imstande war. Längst wussten wir, dass Männer entscheiden, nicht Maßnahmen. Wo war da ein Mann von geschichtlicher Substanz, einer, der mehr war als seine Tagesgröße, außer dem einen schweigenden Weg? Der besonnene Ebert etwa? Oder der pausbäckige Scheidemann? Der bescheidene Hermann Müller? Der ehrwürdige Fehrenbach? Der kreuzbrave Wirt? Oder Rathenau? Rathenau?